Herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht Rebecca und ich bin wieder zusammen mit meinen wunderbaren Co-Moderatorinnen Kybra und Maike.
Hallo!
Hi, schön wieder hier zu sein.
Finde ich auch. Obwohl das Thema, was wir heute besprechen, auf jeden Fall auch schöne und coole Aspekte hat, aber erstmal eigentlich ernster ist. Und zwar wollen wir heute nochmal über die Ergebnisse der Bundestagswahl sprechen in Deutschland. Und wir hatten ja auch schon eine Folge vor der Wahl und jetzt ist das sozusagen die Folge nach der Wahl. Ich weiß nicht, wie es euch beiden mit den Ergebnissen geht, aber ich weiß auf jeden Fall eins, ich bin ziemlich wütend. Und zwar bin ich wütend, dass die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist. Und das widert mich wirklich extrem an und lässt mein Blut kochen, auch wenn ich hier gerade so lächle. Aber das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, um so ein bisschen die Wut zu countern, also so eine Balance zu schaffen. Und es macht mich wirklich fassungslos, weil das ja einfach, ich weiß, dass auch zum Beispiel diese ganzen Grafiken, die nach der Wahl gezeigt wurden, wo alles dann so blau gefärbt ist, nicht so gut ist psychologisch, weil das ja nicht stimmt, weil ja einzelne Menschen gewählt haben und nicht irgendwie diese Landstriche und so. Und in Berlin stimmt es auch nicht, aber es ist auch immer noch nicht aus meinem Kopf raus. Einfach jede fünfte Person in Deutschland statistisch hat das gewählt. Jede fünfte Person hat sich entschieden, bei einer demokratischen Wahl hinzugehen und eine zutiefst antidemokratische, rassistische, sexistische und queerphobe Partei zu wählen. Ja, genau. Wollt ihr ganz kurz teilen, wie es euch geht?
Mir ging es die Tage vor der Wahl, auch die Wochen vor der Wahl. Ich habe es am Ende kaum noch ausgehalten. Also ich war richtig angespannt und habe richtig habe richtig gemerkt, wie eine große gesellschaftliche Anspannung herrscht bis zur Wahl und hatte das Gefühl, dass dieser Tag jetzt kommen muss, damit diese Anspannung sich verändert und nicht mehr so da ist und auch so lähmend. Also ich hatte das Gefühl, dass das richtig so lähmend war, die Tage vor der Wahl, und ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren konnte. Ich war sehr realistisch und wusste in etwa, was auf uns zukommt und wie das Wahlergebnis ausfallen wird. Man weiß es natürlich nicht bis ins Detail, aber so in etwa die Fahrtrichtung, die konnten wir uns auch schon denken. Die waren durch Analysen und Beobachtungen irgendwie ziemlich deutlich. Deswegen wusste ich auch in etwa, was uns erwartet. An dem Wahltag selber haben wir am Abend eine queere Andacht gefeiert und haben uns dann zusammen hinterher die Ergebnisse angeschaut und waren beieinander, und das hat mir richtig gut getan. Ich war nicht überrascht und nicht schockiert von den Ergebnissen. Ich war einfach so richtig ermüdet.
Ja.
Und deswegen war es besonders kraftvoll, an diesem Abend mit anderen Menschen zusammen zu sein und das irgendwie zu tragen in diesem Moment. Deswegen habe ich den Abend als einen, neben diesem schwierigen, problematischen Ergebnis, als einen zusammenhaltenden Moment auch in Erinnerung, weil wir so beieinander waren.
Also ich fand auch, dass die Situation vor den Wahlen auch sehr angespannt war, auch bei mir angespannt war, weil, also ihr kennt es ja selber, in der Stadt waren sehr viele oder sind immer noch nicht Wahlplakate, die zum Teil noch nicht ganz abgehangen sind. Und bei bestimmten Wahlplakaten dachte ich mir, warum? Und ich habe schon gemerkt, dass immer, wenn ich daran vorbeigelaufen bin, und die Wahlplakate sind ja in der Regel nicht so, dass nur eins irgendwie da ist, sondern so oft in der Straße, so fünf Stück hintereinander. Und je nach Bezirk, manche Plakate auch richtig oben angebracht. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein bisschen schwer, an die hochzukommen. Und deswegen stehen die, glaube ich, immer noch da. Naja, auf jeden Fall, allein der Gedanke beim Anblick der Plakate war schon nicht so toll für mich. Und genau am Tag vom Wahl, ich bin auch schon richtig früh hin, und dann dachte ich mir, ich dachte, ich muss voll lange Schlange stehen, und ich bin einfach rein, niemand war da, zack, war es auch schon fertig, und eine Freundin, ihr ging es genauso, und sie hat dann auch anscheinend mit den Personen dort vor Ort gesprochen, ob denn viele heute gekommen sind. Dann meinten die wohl, gerade mal 15% oder so. Und da hoffe ich natürlich, dass gegen Ende mehr geworden ist. Aber genau, das war dann für mich auch so ein Fragezeichen. Okay, es kann auch sein, dass viele Briefwahl gemacht haben. Aber da nochmal eben, wer hat diese Chance benutzt? Und wenn nicht, warum nicht? Und letzten Endes, die Ergebnisse, es war jetzt natürlich sehr frustrierend, jetzt nicht kein Ergebnis, was jetzt
überrascht hat.
Überrascht oder schockierend war, aber auf jeden Fall so auch so ein bisschen so, ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? So diese Frage einfach. Okay, ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass jetzt nicht von heute auf morgen zack etwas geändert wird, aber schon sehr schnell, recht schnell. Und das macht mir schon Angst. Also ich bin schon, wenn ich daran denke, ab und zu, vor allem jetzt wegen Ramadan etc., habe ich das auch sehr unterm Teppich gekehrt und ich hatte einfach anderes zu tun. Aber genau.
Genau, du hattest ja gerade schon gefragt, so, also was tun wir? Und ich finde es ganz interessant, also meine Go-To-Emotion ist halt Wut und man hört aber, was es bei euch nicht der Fall ist unbedingt. Aber eigentlich ist so ein bisschen die Frage, wie man diese Wut oder Kübra hatte auch, und ich glaube, Maike auch das Wort Frustration benutzt vielleicht, wie wir das in Mut umwandeln können. Und es ist natürlich irgendwie vielleicht erstmal schwierig, aber ich würde heute einfach so ein bisschen anfangen, vielleicht ein bisschen über Wut mit euch reden zu wollen. Es ist einer meiner Lieblingsemotionen, um ehrlich zu sein, aber es hat ja einen ziemlich schlechten Ruf. Vielleicht an dieser Stelle, ich weiß nicht, Maike, ob du dein Buch so sehr mit Wut verbindest, dass du schon, aber es heißt ja, also es ist ja auch,
oh ja,
Nein sagen. Also vielleicht hier nochmal ganz kurz Maikes Buch highlighten oder ein bisschen Werbung machen. Maike, willst du ganz kurz noch was zu deinem Buch sagen?
Mach ich dann noch mal, wenn die Ankündigung vom Verlag auch raus ist. Aber du hast es schon ganz richtig eingeschätzt. Es ist auf jeden Fall, es ist auch mein Lieblingsgefühl tatsächlich. Also die Wut begleitet mich stets und es geht sehr viel auch genau darum. Ja, habe ich immer so ein bisschen ein Bild im Kopf. Ich muss immer an dein Tattoo denken, Rebecca. Mhm. Du hast ein Nein auf deinem Arm tätowiert und darüber eine Flamme. Und für mich ist Wut auf jeden Fall ein flammender Motor in meinem Körper.
Genau, und das ist auch ganz interessant. Also wir beide reden so positiv über Wut, aber Wut hat ja eigentlich eher so einen schlechten Ruf, würde ich behaupten. Wisst ihr, oder könnt ihr sagen, wann ihr Wut spürt oder was Auslöser für eure Wut sind?
Wenn man zum Beispiel nicht verstanden wird, wenn man etwas erklärt. Okay, es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass man sich selber nicht gut artikulieren kann, aber mein Gegenüber sollte mich hier verstehen. Und gerade jetzt, wenn ich das erzähle, werde ich wütend.
Genau, Frustration hast du schon dann damit genannt. Das ist ein Auslöser für Wut, ja.
Und bei mir ist es auf jeden Fall jede Form von Ungerechtigkeit gegenüber Menschen oder gegenüber mir. Ja. Das ist, glaube ich, so der größte Moment.
Es ist vielleicht auch so dieses, also man spricht oft dass Menschen Wut empfinden, wenn man so Freiheiten einschränkt zum Beispiel. Und Freiheiten sind ja auch zum Beispiel demokratische Werte und auch eben von anderen. Also man muss nicht selber eingeschränkt werden, um Wut deswegen zu führen, ja.
Du hast ja von der gesellschaftlichen Verpönung gesprochen. Ja,
genau.
Und da gibt es sicherlich viele Aspekte und viele Dimensionen. Mhm. Vor allem Frauen wurde und wird es ja schwer gemacht, Wut zu empfinden zu dürfen und sie überhaupt herauslassen zu dürfen, sie zu versprachlichen. Und Frauen sind in besonderer Weise dann ja auch damit konfrontiert, dass sie als hysterisch gelten, als anstrengend, als emotional, sensibel. Es gibt Begriffe wie Furie zum Beispiel, wie Zicke und so weiter, was Frauen entgegengebracht wird, wenn sie ihre Wut freien Lauf lassen. Und bei Männern hingegen, das gibt es auch, das ist auch untersucht, gilt es eher als professionell, wenn sie wütend sind und wenn sie von der Wut angetrieben sind. Das finde ich, das spürte ich heute gesellschaftlich immer noch ganz stark.
Und es ist ja auch so interessant, weil eigentlich ja Wut auch, wir haben ja so ein bisschen darüber geredet, ist ein Zeichen davon ist, dass ja eine innere Norm oder ein persönliches Kriterium oder irgendwie eine Überzeugung verletzt wurde. Was ja bis zum gewissen Grad auch gut ist, dass man das dann zeigt und dass man dieses Gefühl halt empfindet. Und dann aber dieses Gegenderte, wie das gewertet wird, ist auf jeden Fall krass. Und dass es bei Männern vielleicht auch tatsächlich eher so wahrgenommen wird als Ausdruck vielleicht von Stärke und Ausdruck von Kraft und dass da gerade was mobilisiert wird. Aber das gilt ja eigentlich für jeden Menschen.
Mhm. Ja, also gerade auch, was jetzt Maike gesagt hat zu Frauen, man begegnet ja auch irgendwie so, wenn man irgendwie besonders wütend wird, ja, hast du denn deine Tage jetzt? Also solche Aussagen, machen mich schon wieder wütend.
Und es ist ja auch witzig, also witzig in Anführungszeichen, weil das Hormon, was ja mit Männlichkeit verbunden wird, in Anführungszeichen, ist ja Testosteron. Und das ist besonders hoch während der Periode eigentlich. Also Und das finde ich so krass, weil es ist sozusagen eigentlich das männliche Hormon. Und das wird dann bei Frauen aber als irgendwie halt diese Hysterie, und allein das Wort Hysterie ist ja schon immens misogen, weil irgendwie davon ausgegangen wurde, dass der Uterus sich frei bewegt im Körper und deswegen irgendwelche Aggressionen ausgelöst werden und so. Und ich finde es so krass, dass Frauen halt keine Wut empfinden dürfen oder dass es irgendwie als negativ wahrgenommen wird. Was mich eigentlich jetzt schon, also wir reden gerade über so Wahrnehmung, ne? Und dann würde mich interessieren, wie ihr das Gefühl habt, dass eure Religion auf Wut schaut oder wie eure heiligen Texte auf Wut schauen, ob ihr da vielleicht so eine Einordnung machen könnt. Kybra, magst du mal anfangen?
Ja, absolut, kann ich gerne machen. Davor möchte ich eine Redewendung, eine türkische Redewendung auch sagen.
Immer gerne.
Und zwar heißt es sinngemäß, wer im Zorn aufsteht oder wütend aufsteht, wird mit Schaben sich hinsetzen. Und das habe ich jetzt mitgenommen, weil es auch, glaube ich, eine gute Überleitung ist zum religiösen Wutverständnis. Also allgemein, alle Gefühle sind natürlich legitim, sie haben ihren Platz. Und sehr wichtig ist aber im islamischen Kontext, dass man eben diese Wut, die entstanden ist, nicht mit einem mit Rachegefühlen oder eben zerstörerischem in Verbindung bringt und das so resultieren lässt, sondern dass man eben diese Wut, die in einem steckt, dass man sie halt eben sinnvoll einsetzt und zum Beispiel, wenn Menschenrechtsverletzungen da sind und ich wütend werde, dass ich dann quasi diese Wut in mir dafür nutze, um Widerstand eben aufzubauen, um für andere einzustehen. Und da möchte ich auch eine Überlieferung des Propheten mitbringen, ohne dass ich jetzt sehr krass nochmal überprüft habe, ob das jetzt von der Stufe her ein sehr sahih, authentischer ist, möchte ich es trotzdem vorlesen. Und zwar, der Starke ist nicht der, der im Ringkampf siegt, sondern der Starke ist der, der sich beherrschen kann, wenn er wütend wird. Also auch da wieder nochmal so, Wut zulassen, ja, aber nicht in einem Fall mit, ich bin wütend und ich agiere jetzt mit Wut und kann dann irgendwelche Dummheiten machen. Das ist eben eher problematisch gesehen.
Es meint ja vielleicht auch dieses halt, also man sagt oft so, Wut fühlen ist gut, also so psychologisch zum Beispiel auch, oder wenn man, ich habe eine gute Freundin, die ist Kindertherapeutin, und wenn sie mit den Kindern arbeitet, ist halt immer so, deine Wut ist total valide und die ist sehr gut, aber lass uns einfach so drei Grundsätze haben für deine Wut, mach dich nicht kaputt oder tu dir nichts Böses an, tu niemandem anderen was Böses an und mach nichts kaputt.
Genau.
Obwohl ich mit dem dritten Satz schon meine Probleme habe, weil ich denke, manchmal ist es auch gut, was kaputt zu machen, solange man halt niemanden damit verletzt
genau.
Oder irgendwie was kaputt macht von jemand anderem.
Ja, total.
Ja.
Ja, ich würde auch noch einwerfen, dass es in der katholischen Kirche oder im Katechismus der katholischen Kirche Zorn aufgeführt ist als eine der Sünden, die zu weiteren Sünden führen kann. Das wird einerseits damit erläutert oder erklärt, dass Zorn auf Rache basiert. Und vielleicht muss man an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen mehr unterscheiden, dass Zorn nicht gleich Wut ist, vor allem so, wie der Zorn hier beschrieben wird, dass Wut nicht immer automatisch auf Rache aus ist, sondern Wut ist ja auch erstmal ein Gefühl, was da ist, dem man sich Raum und Platz geben kann und dass man dann fühlen darf und auch anders ausdrücken darf. Und selbst wenn man es ausdrückt, und irgendwas von sich selber kaputt macht, ist das ja nichts, was dann auf Rache aus ist.
Ja.
Ihr hört es im Hintergrund bei mir gerade wahrscheinlich. Das heißt, ich bin mit meinem Kind heute zu Hause. Deswegen hört ihr jetzt die Autorennbahn, die elektrische. und ich finde, dass es generell im Christentum so eine Kultur der Harmonie gibt. Also, dass Konflikte, Streit und auch Wutgefühle gar nicht so selbstverständlich ausgelassen werden und diskutiert werden. Dabei sehe ich in den Heiligen Schriften schon Figuren voller Wut, die nach meiner Meinung nach viel mehr in die christliche Tradition, zum Beispiel in das Predigen oder wieder hineingeholt werden sollten, gerade mit diesen Gefühlen. Einerseits werden zum Beispiel Wutausbrüche von Paulus verurteilt an einer Stelle, an der anderen Stelle zeigt er sich aber selber absolut wütend und meckert die Menschen in der Gemeinde, denen er den Brief geschrieben hat, sogar an und zeigt selber wütende Gefühle. Ich denke zum Beispiel an Jesus im Tempel, der die Tische der HändlerInnen umschmeißt. Und das ist ja auch ein wütender Akt zum Beispiel. Ich denke auch an Judith, die voller Wut den Kopf von Holofernes abschlägt. Auch das irgendwie ein kraftvolles, wenn auch makaberes, aber ein kraftvolles Bild, in dem auch Wut steckt. Aber auch Macht und Handlungswirksamkeit und so weiter. Das finde ich total beeindruckend. Also Wut kommt in den heiligen Texten vor bei verschiedenen Personen. Auch Zorn kommt vor, auch Rache kommt vor. Und ich erlebe aber in katholischen, evangelischen Gemeinden eine sehr starke Harmoniesucht. Und ich meine, dass es nicht gut ist, nicht förderlich ist, dass sich Gemeinden oder generell auch das Christentum sich mit der Wut beschäftigen sollte und mutig sein sollte, von der Wut zum Mut, diesen Gefühlen auch Platz zu geben. Natürlich begleitet. Aber schon allein das darüber sprechen und nachdenken ist ja total wichtig, dass es die Gefühle gibt und dass die da sind.
Voll. Ich finde es ganz interessant, auf Hebräisch Kaas ist das, was ich mit Wut auf vor allen Dingen im modernen Sprachgebrauch benutzen würde. Also anikoeset, ich bin wütend. Aber Kaas im Tanach, in Tora, Propheten und Schriften, heißt auch Trauer.
Ja.
Beides gleichzeitig. Und das finde ich ganz interessant, weil wir haben ja schon über diese Mobilisierung geredet, die es gibt. Aber erstmal ist es ja auch ein Gefühl von halt Verletzung, ja, das Wut irgendwie hervorruft. Und ich habe einen Vers mitgebracht, den ich mega spannend in diesem Kontext finde, dass man halt es als beides lesen könnte. Und zwar in Kohelet, also in Ekklesiastes, oder wie heißt es oft dann? Was ist Kohelet im christlichen Sprachgebrauch?
Prediger.
Weiß ich gerade nicht. Prediger, danke dir. Und zwar in Kohelet 7,3 steht besser betrübt und wütend als lachend, denn bei der Trauer oder Wut oder bei traurigem oder wütendem Gesicht ist das Herz gut.
Oh, das ist schön. Natürlich,
ja, und ich finde, also Kohelet generell hat ja, oder der Prediger hat diese Sprache, die vielleicht so sehr poetisch ist und manchmal so ein bisschen schwieriger zu durchdringen. Aber Maike hat ja auch gerade gesagt, oh schön, deswegen würde ich gerne ganz kurz von dir hören wollen, warum du diesen Impuls hattest, das zu sagen, wie du das interpretierst.
Weil häufig eher das Gegenteil vor allen Frauen gesagt wird, und zwar schau nicht so ernst, schau nicht so grimmig, ne, die Zornesfalte, das macht nicht schön, das macht, sei nicht attraktiv und so weiter. Und ich finde das gerade besonders, dass der Fokus genau auf das Gegenteil liegt. Genau darin liegt eine Kraft und genau darin liegt eine Schönheit. Das finde ich total bestärkend. Und ich sehe es genauso und finde das Schöne, es da zu finden. Also ich kannte den Vers noch gar nicht, hatte aber genau die Idee der Klagepsalm gerade, weil in den Klagepsalmen steckt ja auch viel Trauer, Klage, Anklage, Frage, wann wird sich das Leid, mein Leid, unser gemeinschaftliches Leid verändern? Aber da drin steckt auch Wut.
Ja.
Und deswegen finde ich das auch bekräftigend. Also wenn es darum geht, wie kann meine Wut auch gesehen, verstanden werden? Und wenn sie von außen gesellschaftlich nicht verstanden wird, dann wird sie in meinen Texten, in den heiligen Texten, die ich da lese.
Ich finde es auch verstanden. Voll schön, danke dir. Genau, ich habe genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, habe ich diesen Text ausgewählt. Maike und ich waren letztens demonstrieren am feministischen Kampftag. Ich war auch schon mal mit Kybra demonstrieren. Jetzt müssen wir es nur noch mal zu dritt schaffen, auch Leute. Und da gab es ein Schild. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst oder ob du es überhaupt gesehen hattest, weil wir waren ja eine größere Gruppe. Da stand so, es stand auf Englisch drauf, aber auf Deutsch übersetzt stand drauf: An all die Männer, die sich gerade angegriffen fühlen, habt ihr es schon mal mit Lächeln versucht? Und meine eine Freundin und ich haben uns einfach, wir haben das beide gleichzeitig gesehen und haben uns zueinander umgedreht und waren so, lächel doch mal. Weil das so der Satz ist, den Rachel heißt sie und ich so oft hören und einfach nicht mehr hören können. Und es wurde mir schon immer als Kind gesagt, dieses, lächel doch mal, warum guckst du so? Und ich bin einfach so, lass mich in Ruhe.
Es gibt ja auch diesen Song Lächel doch mal von Shirin David.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Man sollte Shirin David auch kritisch betrachten, gerade aus einer feministischen Perspektive. Aber dieser Song ist auf jeden Fall einer, der dieses Anliegen umdreht. Also Lächel doch mal singt sie als Frau und sagt das oder singt das Männern zu. Und man sieht im Musikvideo einen Mann, wie der durch die Straßen läuft und alle Frauen drehen. Frauen sind so auf der Baustelle und pfeifen ihm hinterher und rufen irgendwas aus dem Fenster. Also es wird genau umgedreht. Und genau das Erlebnis hatte ich mal mit einer Freundin auf dem Festival. Die hat sich nämlich mal in Warnweste geschmissen und mit einem Megafon allen Männern hinterhergerufen und so flirty Sprüche hinterhergerufen. Und ich weiß, das ist keine gute Sache an sich.
Ja.
Ist es überhaupt nicht. Es ist erstmal nicht gut an sich und vielleicht sollte man es auch nicht machen. Aber in gewissen Momenten ist es auch eine Art, die eigene Wut umzudrehen und zu zeigen, was Frauen alltäglich erleben, und zwar diesen Sexismus. Und das war auf jeden Fall interessant, dabei die Männer dabei zu beobachten, wie sie darauf reagieren. Und zwar verstört, verwirrt, wütend.
Bei dem Vers, ich gehe nochmal zu einem anderen Punkt, bei dem Vers, was du vorhin vorgetragen hast, Rebecca, oder zusammengefasst, da gab es doch irgendwas mit, dass das traurige Herz ein gutes Herz ist.
Nee, oder? Sondern also es ist eher so, wenn dein Gesicht wütend oder traurig aussieht, also das kann man beides lesen, kann dein Herz trotzdem gut oder fröhlich sein oder gut eher.
Okay.
Aber sag trotzdem, okay, was du sagen wolltest.
Ja, nee, ich war irgendwie dann schon so in anderen Gedanken, wie, weil das kenne ich halt auch so mit, dass das betrübte Herz quasi ein wie soll ich das sagen, das bringt dich quasi auch dem Schöpfer nahe und macht dich gedenklich darüber, über dein Verhalten, über das Verhalten der anderen, auch wenn dir in dem Moment was widerfahren ist und du das schlimm findest, dann ist es trotzdem so ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich morgen mal irgendwie jemanden begegne, auf diese Art und Weise verletzt es auch andere, dass man da vielleicht so ein Mit-Empathie nehmen soll. Aber genau, das ist dann anscheinend doch mal ein anderer Punkt. Aber genau, dann ist halt eben das, was du siehst vom Gesicht her, muss nicht unbedingt deine Absicht zeigen oder dein Herz überhaupt, dass man da nochmal tiefer graben muss. Und nicht vorschnelle Urteile fällen muss.
Es gibt auch dieses Narrativ, darauf sollten wir noch mal vielleicht hinweisen, der wütenden schwarzen Frau. Ein Narrativ, das vor allem schwarzen Frauen immer wieder entgegengebracht wird. Das heißt, wenn wir so Feminismus auch intersektional betrachten, erleben nicht nur Frauen, sondern in besonderem Maße schwarze Frauen diese Zuweisung, Zuschreibung von einer besonderen Aggressivität und einer besonderen Wut, die in ihnen stecken würde.
Um sie zu verunglimpfen, sie eben auch ein bisschen, ne? Also, dass sie nicht kontrolliert seien oder nur weil sie für sich einstehen.
Genau, um sie abzuwerten und am Ende in Anführungsstrichen Macht über sie zu haben. Und es gibt unfassbar viele Bücher, die zum Thema Wut erschienen sind in den letzten Jahren, vor allem von feministischen AutorInnen. Und es gibt einmal das Buch Speak Out, die Kraft weiblicher Wut von Soraya Shemali. Das kann ich euch empfehlen, das habe ich gelesen. Das ist super cool, das ist sehr detailliert und macht aber auf jeden Fall Spaß zu lesen. Und es gibt auch noch das Buch Wut und Böse. Und in beiden Büchern wird das Thema Wut aus einer feministischen Perspektive im Zusammenhang mit Frau und Frausein untersucht. Kann ich empfehlen, verlinke ich euch in den Shownotes.
Ich habe auch an der Stelle dann gleich eine feministische Buchempfehlung. Ich rede oft das über sie, ich habe es bestimmt schon mal gesagt, aber Sarah Ahmed ist meine feministisch-theoretische Ikone sozusagen, und sie hat diesen Begriff des feministischen Killjoys, also die feministische Spaßverderberin, und hat so zwei Manifeste. Und das eine ist halt irgendwie How to Live a Feminist Life und das andere ist halt über das Feminist Killjoy. Und in beiden den Büchern spricht sie auch darum, dass dieses Wütendsein und dieser Akt sozusagen, was zu brechen, halt auch wieder was Positives herausführen kann. Und sie redet unter anderem aber auch über sie nennt es die Pädagogik des Augenrollens. Also das ist halt, wenn irgendwas Doofes gesagt wird, irgendwas extrem sexistisch, rassistisches, das ist halt, ich bin auch auf jeden Fall immer das Feminist Killjoy, was dann halt da sitzt und schon so die Augen rollt. Und dass es aber gut ist, weil man halt seine Unzufriedenheit und sein Nicht-Zustimmen äußert. Und das ist halt auch total wichtig und hat ja auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Und bevor wir mehr gleich in diese Mut-Ebene vielleicht eintreten, damit wir auch noch darüber reden können, okay, wie können wir, weil wir reden viel darüber, dass die Wut irgendwas Positives sein kann, wie können wir da hingehen, habe ich noch mal ein Zitat mitgebracht von einem meiner Lieblingsrabbiner. Und zwar ist das Abraham Heschel. Und er schreibt auf Englisch, und ich lese es einmal kurz auf Englisch vor und dann übersetze ich. Und zwar, divine anger is not the antithesis of love, but its counterpart, a help to justice as demanded by true love. Also der göttliche Zorn oder die göttliche Wut ist nicht das Gegenteil der Liebe, sondern ihr Gegenstück, eine Hilfe zu Gerechtigkeit, wie sie durch die wahre Liebe eingefordert wird.
Ja, finde ich ein sehr schönes Zitat, weil es auch nochmal, also jetzt aus meiner Perspektive, den wütenden, zornigen Gott oder dieses eine andere Perspektive auf dieses wütende, zornige Gottesbild gibt, was so stark verbreitet ist.
Ja.
Gerade im Mittelalter wurde das ja ganz stark verbreitet, hängt ja auch mit einem antijudaistischen Perspektive auf Ersten Testament und Zweiten Testament zusammen und so weiter. Das finde ich sehr gut, dass da nochmal eine andere Perspektive drauf gegeben wird, weil das ist die ich auch selber erlebe. Also ich erlebe meine Wut und meinen Zorn auch nie als das Gegenteil von Liebe, sondern eigentlich eher als ein supportive Act für die Liebe.
Ich habe tatsächlich auch ein Buch, was ich selbst noch nicht gelesen habe, aber sehr oft Positives gehört habe, und zwar Ein Ort namens Wut heißt das Buch von Amani Abu Zahra. Das können wir euch auch gerne verlinken. Und zu Mut jetzt nochmal. Also ich kann eigentlich nur Maike zustimmen, wenn die, also ich bin ja wütend meistens zu denjenigen, von denen ich etwas anderes erwarten würde.
Ja,
ja, und das bricht ja irgendwie doch mein Herz, und weil mich irgendwie doch das Gute vielleicht in der Person oder in der Sache gesehen hatte, und warum agierst du jetzt so? Und dann ist man irgendwie so wieder Verletzlichkeit eigentlich, aber ich finde gerade da müssen wir mutig sein und uns selber oder gegenseitig Mut zusprechen und sagen, wie können wir es irgendwie machen, dass wir das jetzt doch ändern, uns einsetzen und das einfach umkanalisieren. Mhm. Ich hatte ja vorhin gesagt mit den Wahlen, dass ich eben es schade fand, dass so wenige am Wahlort waren. Und vorhin habe ich auch mitbekommen, dass es die höchste Wahlbeteiligung seit nach dem Krieg gewesen ist. Also das macht mir jetzt wieder Mut. Also es kann manchmal auch sein, dass man nicht das volle Bild vor sich hat und dann irgendwie einen falschen Eindruck hat. Und da vielleicht, wie auch vorhin dein Zitat eben, das Äußerliche kann manchmal täuschen, dass man da vielleicht nochmal, okay, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Fakten verzerrt werden sollen oder so, aber ihr wisst, ich meine so bei zwischenmenschlichen Beziehungen sollte man das ganze Bild vielleicht sich nochmal anschauen.
Total. Es ist auf jeden Fall wichtig, auch immer positive Impulse zu haben, auch wenn wir die Wut feiern. Wollen wir vielleicht zusammen nochmal so eine Mut-Checkliste sozusagen machen oder irgendwie so Handlungsanweisung, ist so ein komisches Wort, aber ich benutze es jetzt trotzdem mal, für Leute, die sind so, okay, das ist jetzt alles schön und gut, aber was sollen wir denn eigentlich machen?
Ja, ich glaube, dass man kann natürlich schon so universal sprechen, das reicht mir jetzt aber gerade nicht. Ich will das ein bisschen deutlicher machen. Also was uns so bevorsteht, wir wissen jetzt noch nicht, was uns bevorsteht mit der neuen Regierung. Wir wissen nicht, was jetzt ganz konkret auf uns zukommt mit Friedrich Merz, aber ein paar Dinge wissen wir. Also wir wissen zum Beispiel, dass es folgende Themen wirklich schwer haben werden. Der Gewaltschutz, Care-Arbeit, Gender Pay Gap, körperliche Selbstbestimmung. Wir wissen, dass das Kabinett nicht paritätisch besetzt wird. Das hat Merz selber schon so angekündigt. Es gibt dieses legendäre Foto in Anführungsstrichen von Markus Söder auf Instagram, wo man so 6 weiße Männer sieht von der CDU und CSU am Tag nach der Wahl bei ihrer ersten Beratung, und das Foto trägt den Titel Politikwechsel. Ja, wir wissen, dass weniger als ein Drittel des Bundestages aus Frauen besteht. Also wir wissen auf jeden Fall, dass
die Zahl hat abgenommen, ne? Also das ist auch so krass.
Also wir wissen schon ein paar Dinge. Also wir wissen, dass diese Themen es schwerer haben werden, dass vor allem Initiativen, feministische, queere, ja auch religiöse, interreligiöse Initiativen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, es schwerer haben werden mit dieser Regierung.
Total.
Und deswegen, ja. Ich mache das jetzt so nochmal so ein kleineres Beispiel deutlich. Was macht mir dann doch Mut? Und zwar, dass für mich Demokratie ein Tu-Wort ist. Also, dass es mit etwas tun und mit Handeln zu tun hat und mit Einsätzen zu tun hat. Und ich sehe ganz viele Menschen, die sich einsetzen, die nicht in der Schockstarre verharren, sondern weitergehen und weitermachen mit ihrer Arbeit. Das macht mir auf jeden Fall Mut. Und wenn ich Tage habe, an denen ich das nicht kann, an denen ich fertig bin oder Freundinnen von mir fertig sind, dann macht uns das richtig viel Mut, wenn wir dann mitbekommen, dass aber unsere Mitstreiterinnen gerade dann für uns zum Beispiel auf die Straße gehen oder an einem Projekt bleiben oder es geschafft haben mit einer Spendenkampagne, dass doch etwas umgesetzt werden kann, von dem man das erst nicht glaubt. Das macht mir auf jeden Fall Mut, von anderen mutigen Menschen, die weitergehen, zu hören.
Ja, total. Es gibt ein sehr schönes Lied, von dem ich jetzt einen Ohrwurm habe wegen dir, aber es ist gut, dass ich einen Ohrwurm habe. Und zwar ist es von Daniel Kahn und der macht so jiddische Lieder, aber interpretiert die oft neu und schreibt auch neue Lieder. Und er singt aber auch manchmal auf Englisch und er hat ein Lied, das heißt Freedom is a Verb, also Freiheit ist ein Verb. Und in der Refrain ist immer so, it's a verb, it's a verb. Und halt, dass es kein Nomen ist. Ja, und daran muss ich gerade denken. Danke dafür, Maike. Wir verlinken das vielleicht mal in den Shownotes, ja, weil mein Gesang ist so schrecklich, dass ihr euch das Original lieber anhören solltet.
Also wir sind dann, ich höre, wir sind dann wieder beim Tun. Wir sollen handeln und nicht einfach zurücklehnen und irgendwie von alles von außen betrachten, sondern wir sollen versuchen, unsere Wut sinnvoll einsetzen. Wir sollen aber auch versuchen, uns Mut zu machen, den Menschen Mut zu machen und irgendwie überhaupt was voranzubringen. Weil nur Mut zusprechen geht auch nicht. Da muss schon was hinterherkommen. Und ich finde auch, gerade auch jetzt, wenn ich so in eure Gesichter blicke oder überhaupt dieses Gespräch, es macht mir Mut, dass wir immer noch dranbleiben. Es macht mir Mut, dass wir weiterhin gefördert werden. Es macht mir Mut, dass Menschen zusammenkommen. Und damit das sich eben mehrt, damit eben wir noch stärker zusammenkommen können, muss es eben so vorangehen, dass auch sich neue Menschen in diese Kette noch anschließen.
Eigentlich, was du gerade so gesagt hast, ist ja auch nicht schweigen. Also immer weiter im Gespräch bleiben.
Ja.
Und auch halt widersprechen zum Beispiel, aber vielleicht auch auf eine Art und Weise, wo ich mich nicht aufs moralische Podestchen stelle, sondern versuche, irgendwie Leute mitzunehmen. Auch nicht zu überzeugen, sondern, also ich benutze extra das Wort mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig. Mhm.
Also mir hilft es auf jeden Fall auch zu wissen, dass ich so viel Wut empfinde, zeigt ja auch, dass ich ein großes Herz habe, das Wut empfinden kann und das genauso groß ist, genauso viel Liebe auch geben zu können und dass das mein Ansatz ist und dass ich mir das beibehalte, weiter wütend zu sein und mir auch erlaube und mir den Raum und den Platz dafür schaffe, wütend zu sein und auch andere Menschen ihrer Wut zum Beispiel entfachen. Das ist ja auch total wichtig, dass man fühlen kann und dass man sich dazu verhalten kann, zum Beispiel jetzt ganz konkret zu den Wahlergebnissen, dass Leute eben nicht es sich weniger leisten können, zu sagen, wie zum Beispiel die weniger betroffene weiße Mehrheitsgesellschaft, ich interessiere mich nicht für Politik. Aber Kypra und Rebecca, ihr beide habt schon gesagt, ihr könnt euch das gar nicht aussuchen, euch nicht für Politik zu interessieren, weil ihr an bestimmten Momenten einfach konkret davon betroffen seid oder euch damit beschäftigen müsst. Also dass Menschen dazu zu bringen, durch die eigene Emotionalität auch Regung zu zeigen zu dem, was politisch und gesellschaftlich in unserer Gesellschaft passiert, das ist auch etwas, was mir Mut macht.
Ich weiß gar nicht, ob es so richtig gut passt, aber ich hatte gerade noch so einen anderen Gedanken, der so aufgeworfen wurde von dir. Und zwar gibt es auch so ein Buch von Timothy Snyder. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Historiker, ein amerikanischer US-Historiker, der einen Fokus auf europäische Geschichte 20. Jahrhundert, glaube ich, hat. Und er hat so ein Buch geschrieben. Im Original heißt es On Tyranny, also über Tyrannei. Es sind 20 Lektionen für den Widerstand. Und das wollte ich an der Stelle auch nochmal empfehlen, weil er so ganz konkrete Impulse gibt, was man alles machen kann und was man alles beschützen muss. Und dass man zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe vielleicht keine Kapazitäten, gerade in einem Verein aktiv zu sein, aber zum Beispiel, ich habe ein bisschen mehr finanzielle Rücklagen und jetzt spende ich an etwas. Und das würde ich auf jeden Fall unseren ZuhörerInnen auch nochmal empfehlen wollen. Und, also das ist jetzt nicht, ich will das nicht als Selbstwerbung machen, sondern weil es mir am Herzen liegt. Ich habe nach der Wahl beschlossen, eben wegen dem, was Maike gesagt hat, wie viele Sachen nicht mehr unterstützt werden, wie viele Projekte, die mir am Herzen liegen und viele Initiativen, dass ich jeden Monat auf meinem Instagram auf eine Initiative aufmerksam mache und so einen kleinen Spendenaufruf mache. Und zwar am jeden 24., weil ja am 24. gewählt wurde. Und diesen Monat habe ich mir Polylux rausgesucht. Und zwar finanzieren die demokratische Projekte, aber auch queere Jugendarbeit zum Beispiel, eben um einen Ausgleich dazu zu sein, wenn die staatliche Finanzierung gestrichen wird. Und da kann man Fördermitglied werden. Und das würde ich gerne einmal verlinken, damit vielleicht auch unsere ZuhörerInnen spenden könnt. Und ihr könnt natürlich auch immer ins House of One spenden. Das ist auch ein wundervolles Projekt zum Beispiel. Und falls irgendjemand von unseren ZuhörerInnen irgendein Projekt hat vor Ort bei sich, auf das ihr aufmerksam machen wollen würdet, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Und dann nehme ich mir gerne Zeit, da auch einen Spendenaufruf zu machen auf meinem Instagram. Das wollte ich gerade noch so zum Abschluss sagen.
Vielen lieben Dank. Wichtig. Ja, ja.
Genau. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach auch mal irgendwie uns ausruhen und nicht immer die ganze Zeit nur machen, machen, geben, geben. Mhm. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir im Tun bleiben und nicht so apathisch. Und deswegen ist die Wut auch gut. Ja, Maike?
Und die Wut sollte nicht individuell bleiben, sondern vor allem in was Kollektives übergehen, weil das Kollektiv ist genau das, was MachthaberInnen, gerade FaschistInnen und so weiter bedroht und gefährlich wird. Also der kollektive Zusammenschluss, Zusammenhalt, die Gemeinschaft, die kollektive Liebe, die kollektive Wut ist das, was das Gegenmittel gegen Faschismus ist. Nicht das Einzige, sondern eines davon. Also weiter gemeinsam wütend und wütend bleiben.
Ich lieb's.
Wütend ist...
Können wir T-Shirts drucken mit wütend? Anstatt so hangry. Ich finde es viel besser als hangry. Wütend.
Ja. Ja, wütend. Genau. Gibt es dann nächste Woche in unserem Job.
Nice. Welchen Job, Maike?
Haben wir gar nicht.
Weil ist ja illegal Geld mit uns.
Maike bringt neue Ideen. Ja, schön.
Okay. Ich weiß, wir könnten ewig weiter quatschen, aber wir sind jetzt auch gerade schon so ein bisschen ins Rumalbern gelangt. Und vielleicht machen wir dann an dieser Stelle einen kleinen Punkt. Und wir wollen auf jeden Fall von euch hören. Ich hatte ja auch gesagt, dass wenn ihr ein Projekt habt, könnt ihr mir gerne schreiben und dann mache ich einen Spendenaufruf dazu. Und liebe Kybra, wo können uns die Leute hinschreiben?
331podcast@house-of-one.org.
Vielen Dank, sehr schön. Vielen Dank an euch zwei. Ihr macht mir nämlich
Dankeschön.
Auch Mut und unsere Zusammenkünfte machen mir Mut. Und vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen fürs Zuhören.
Und Mut machen.
Und Mut machen, genau.
Bleibt mütig.
Bleibt mütig. Ja,
genau.
Tschüss, bis bald. Ich weiß nicht, warum ich immer Tschüss mit meinem Handzeichen mache. Das habe ich so, es kommt so, als ob die mich sehen.